Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zu unserer Interviewserie von Radio Enlighten Next. Und ich begrüße als Gast Anna-Katharina Demelt. Anna-Katharina, bist du in der Leitung?
Ja, hallo, guten Abend.
Anna-Katharina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und willkommen bei Radio Enlighten Next. Wir haben uns heute
Gerne.
ein besonderes Format vorgenommen. Wir wollen nämlich über einen bestimmten Aspekt der Arbeit von Enlighten Next sprechen, diese Arbeit, die wir auf unseren langen Sommerretreats machen, wollen aber das auch mit jemandem bringen, der eine Außenperspektive auf eben unsere Arbeit reinbringt. Und Anna-Katharina, du bist selber spirituell Praktizierende, du hast einen anthroposophischen Hintergrund, bist eine anthroposophische Meditationslehrerin und Autorin, lebst in der Nähe von Bonn, warst aber auch vor 2 Jahren auf einem unserer Retreats in der Toskana. Und wir dachten, dass deine Perspektive hier wirklich eine Bereicherung sein könnte, einfach zu sehen, wie kann man heutzutage Bewusstseinsarbeit machen und was kann auf so einem Retreat wirklich real geleistet werden. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich auch.
Wenn ich ganz kurz ein paar einleitende Worte sagen kann, diese Retreats, von denen wir reden, das sind die Retreats mit Endo Cohen, die wir jeden Sommer, teilweise eben auch in Italien, jedes zweite Jahr in Italien abhalten, in der Nähe von Florenz in der Toskana. Und diese Retreats sind sehr lange Doppelretreats, die zwei sehr unterschiedliche Aspekte unserer Arbeit beinhalten. Wir nennen das ganze Retreat Sein- und Werdensretreat, wobei die Sein-Meditation eben sehr mit Meditation, Stille, Loslassen zu tun hat und der Werdensteil des Retreats mit dem evolutionären Impuls, der so sehr das Kernstück unserer Arbeit von den Enlighten Next ist und das Kernstück auch der Arbeit von Endo Cohen. Und vielleicht mal als Frage an dich vorweg, Anna-Katharina, wie siehst du die Kombination von diesen zwei Aspekten? Inwiefern sind das zwei Aspekte von Bewusstseinsarbeit, die zusammengehören, die vielleicht sich einander ergänzen, sich befruchten? Was ist deine Perspektive darauf, diese zwei Dinge miteinander als Bewusstseinsarbeit zu machen?
Ja, der Hintergrund, aus dem ich komme, in dem spielt, glaube ich, der zweite Teil, das Becoming, das Werden, das Kulturschaffen, das Schöpferische, eine größere Rolle als eine ganz starke Beschäftigung mit in dieser Zuwendung zu dem Ground of Being. Und ich habe eigentlich gelernt durch dieses Retreat und durch den Kontakt mit Enlighten Next, dass für die kulturschaffende Verwandlung der Welt es eine große Bereicherung ist, wenn ich auch diese andere Richtung gezielter pflege. Und vielleicht können wir da ein bisschen versuchen zu beschreiben, wie das jetzt genau gemacht wird auf dem Retreat. Man wird ja da richtig angeleitet. Also ich fühlte mich damals richtig angeleitet, hatte auch nicht viel, also ein bisschen schon, aber nicht viel Erfahrung mit dieser Art von Meditation. Ich habe das da sozusagen wirklich gelernt. Und man wird richtig angeleitet, in eine Meditationshaltung zu kommen, in der ich alles loslasse, woran ich als Erdenmensch gebunden bin und was mich eigentlich auch wirklich zum Erdenmenschen und zum Einzelwesen macht.
Wenn ich da mal ganz kurz einsetzen darf, weil wie du auch betont hast, ist ja die Arbeit, aus der du kommst, in der Anthroposophie, sehr auf dieses Erdendasein orientiert und auch auf den Entwicklungsgedanken des Erdensdasein. Und wenn ich das so sagen darf, das ist auch ganz genau, jedenfalls ist das meine Interpretation davon, was unsere Arbeit verbindet. Der Fokus auf diesen Werdensaspekt. Und was wir hier, und das ist vielleicht eben auch diese Verbindung, die Endokolon hier reinbringt, ist, du hast es kurz angesprochen, dass wir sagen, das ist ein wahnsinnig entscheidender Fokus, eigentlich der, auf den es letztendlich ankommt. Aber es braucht noch etwas, um diesen Schritt wirklich in Freiheit machen zu können.
Ja, und da ist eben ganz entscheidend das in Freiheit. Also, dass ich innerlich den Platz finde und auch sozusagen wirklich praktiziere, an dem ich unabhängig bin von meinem Erdensein. Und der mir eigentlich ermöglicht, mich in jedem Moment dem wieder neu zuzuwenden. Und das Einnehmen dieser Position, sagt ja Andrew Cohen, sagt ja auch oft, das ist eine Position, die wir da üben. Also dieser Haltung, dieser inneren Position, das so extrem zu üben. Also ich war ja bei dem ersten Retreat nicht, aber im zweiten wird es eben auch immer noch 3, 4, 5 Stunden am Tag wird da ja auch noch meditiert. Da so intensiv sich drum zu bemühen, diese innere Position wirklich nicht nur zu wissen, dass es die gibt und dass man die vielleicht einnehmen könnte, sondern wirklich daran zu arbeiten, kann ich mich noch als Bewusstsein erleben, obwohl ich alle Erdenbindung aufgebe. Das ist eigentlich die Herausforderung. So würde ich das aus meiner Perspektive beschreiben.
Ja, das kann ich auch so nur unterstreichen. Vielleicht, wenn ich auch nur erklärend noch dazu sagen kann, weil du gesagt hast, dass du ja nur auf dem zweiten Teil des Retreats warst. Dieser Doppelretreat ist ja wirklich ausgesprochen lang. Also das sind ja zweimal 10 Tage. Und das ist natürlich auch ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, diesen Retreat eben entweder den ersten oder den zweiten Teil einzeln zu machen. Und was du im Vorgespräch interessanterweise angesprochen hast, und vielleicht hier ist ganz gut, da auch mal hier den Ansatzpunkt zu finden, dass du gemeint hast, dass du, wie du in dem zweiten Teil, in diesem Werdensretreat, wo natürlich auch sehr viel Meditation noch dabei ist, gekommen bist, dass du aber sehr auch wahrgenommen hast, wie der erste Teil, wo Menschen wirklich 10 Tage lang eigentlich so gut wie nichts als meditiert haben, wie das in deinen Worten gesprochen noch hinübergereicht hat in diesen zweiten Teil. Und wovon hast du da gesprochen, wie du das in diese Worte gefasst hast, dass es hinübergereicht hat?
Also zum einen merkt man natürlich, wenn man da in der Mitte dann dazukommt, dass da irgendwie einfach ein vorbereiteter Raum ist. Ne? Man kommt nicht einfach in ein schönes Hotel, sondern man kommt wohin, wo einfach eine spirituelle Atmosphäre schon da ist. Aber ich meinte auch ganz konkret, dass auch auf dem Becoming-Retreat eben immer noch viel meditiert wird. Und sozusagen dieser Weg hin zu dieser Freiheitsposition nicht mehr in der Ausschließlichkeit, wie beim ersten Retreat geübt wird, aber immer noch geübt wird. Und insofern hatte ich, so habe ich das erlebt, den Eindruck, dass man sozusagen sich nicht nur anlehnt, dass das 10 Tage vorher war, sondern auch das selber immer wieder noch praktiziert. Morgens eine Stunde vorm Frühstück, abends eine Stunde nach dem Abendessen, dann bei den Lessons mit Andrew Cohen, auch immer am Anfang, auch durchaus eine längere Zeit. Also da ist man ja dran, an der Kultivierung dieser meditativen Praxis.
Nee, absolut. Und es ist jetzt natürlich eine radikale Ansage zu sagen, dass hier Freiheit praktiziert wird. Innere Freiheit. Ich würde das aber einfach so auch glatt hinstellen. Diese Haltung, wie du das auch formuliert hast, diese Meditationshaltung ist eine Haltung der Freiheit von der Welt. Und was das Kraftvolle einer. Und das ist nicht jetzt etwas allein der Arbeit von Enlightened Next, weil das ist eigentlich eine Arbeit, die jedes Meditationsretreat, viele buddhistische Retreats, viele östliche Retreats, auch viele christliche Kontemplationsretreats als Arbeit machen. Es ist eine Arbeit der inneren Freiheit, indem ich alle Inhalte vom Bewusstsein sein lasse, stehen lasse, ohne unbewusst zu werden und einfach es aushalte, nichts als einfach bewusst zu sein. Und erstens ist es einmal phänomenal, dass so etwas möglich ist. Und zweitens, wenn das gemeinsam praktiziert wird, und hier, wir sprechen ja von 200 bis 300 Leuten auch, die das hier gemeinsam machen, entsteht auch ein Momentum des Loslassens. Und ich glaube, das, was du auch als Hinüberreichung von dem ersten Retreat in den zweiten Retreat angesprochen hast und was auch in den Meditationen im Werdensretreat da ist, ist diese innere, wenn man es salopp sagen darf, Lockerungsübung des eigenen Bewusstseins einfach ganz radikal gelöst von der Welt zu sein. Und diese Grundlage erlaubt uns, aus einem anderen Platz zu kommen als unserer gewohnten persönlichen getrennten Identität. Ist das deine Erfahrung oder würdest du das anders beschreiben?
Ich würde es sicher etwas anders beschreiben, aber ich verstehe genau, was du meinst, und ich würde sagen, es ist wie eine Zuspitzung von etwas, was ja eigentlich in jedem Moment immer da ist, denn ich bin ja immer Teil dieses großen Ganzen, nur vergesse ich das eben normalerweise. Und jetzt gehe ich sozusagen an die Stelle, wo ich übergehe in dieses große Ganze. Also in der Anthroposophie nennt man eben diesen Wesenskern, wo dieser Übergang passiert, das Ich. Und jetzt gehe ich in dieser Meditation direkt in dieses Ich, unabhängig von allen Erdenhaften herein, wo ich mit der Welt als einer Ganzen zusammenhänge. Und das ist immer so, aber ich kriege das normalerweise nicht mit. Und indem ich das jetzt mal 10 Tage so intensiv und in dem ersten Retreat ja dann auch mit Schweigen und Ausschließlichkeit und man macht eigentlich wirklich nichts anderes, pflege und vielleicht dann auch weiterpflege im Alltag, mache ich sozusagen wie diesen Kanal weiter. Und das merke ich natürlich dann, wenn ich mich auch der Welt wieder zuwende. Also diese dünne Stelle, die in der Neuzeit so dünn geworden ist und die uns ermöglicht, dass wir uns als Einzelwesen empfinden, diese dünne Stelle, die weite ich durch diese Art von Meditation. So würde ich das sagen. Und das macht einen Unterschied, wenn ich dann wieder als Einzelwesen in der Welt stehe.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es steht nicht im Widerspruch dazu, auch als Einzelwesen in der Welt zu stehen. Ja. Es geht nicht um eine Regression, die unsere Individualität unterlaufen soll,
ja,
sondern ganz im Gegenteil, unsere Individualität wird ermächtigt, etwas Transparentes und Großes zu halten.
Genau, sie wird größer, weiter.
Und gleichzeitig ist dieser erste Teil des Retreats, einerseits ist er das Fundament von allem, weil ich glaube, dass es hier um innere Freiheit geht und in seiner radikalsten Verwirklichung ist diese Haltung, die wir hier ansprechen, ja nichts anderes als das, was in östlicher Tradition Erleuchtung heißt, was Verwirklichung heißt, was auch eingeweiht sein heißt in westlich-esoterischen Traditionen. Also es geht um diese fundamentale innere Möglichkeit.
Und ja,
okay.
Aber das Besondere, also weshalb ich auf eben dem Retreat war und was mich an Enlighten Next interessiert, ist, dass es darum wirklich voll und ganz geht, aber es geht deshalb darum, um dann eben in diesen Entwicklungsprozess auf der Erde zu kommen.
Exakt.
Ne? Also wir machen das nicht, um uns da einzurichten, da oben.
Nee, du hast genau den Übergang jetzt auch vorweggenommen. Es ist ein Umzu.
Ja, in gewisser Weise, genau.
Es ist ein Umzu, ist vielleicht ein bisschen kokett formuliert, weil es natürlich auch radikal allein steht. Aber es ist auch ein Umzu, weil es darum geht, wie wir in dieser Welt sein wollen. Hm. Es geht nicht nur um die Freiheit von der Welt, das Loslassen der Welt, sondern das Loslassen der Welt, um frei in der Welt sein zu können.
Ja.
Und da sind wir schon mitten im zweiten Retreat, der einerseits ja Elemente des ersten Retreats ja viel dabei hat. Du hast es ja angesprochen. Es ist ja nicht so, dass im zweiten Retreat auf einmal nicht mehr meditiert werden würde. Ganz im Gegenteil, für unser Alltagsverständnis wird hier sehr viel noch meditiert. Aber das Kernstück ist etwas anderes. Und wenn ich das aus meiner Sicht mal ganz kurz so skizzieren darf, sind hier zwei Elemente. Da ist ein Dialog mit jemandem wie Endo Kohlen, der hier wirklich eine Perspektive versucht, gemeinsam mit uns zu entwickeln, in der Entwicklung, Prozess, Evolution sichtbar, wahrnehmbar, verständlich wird. All das gleichzeitig und in einer tief existenziellen Weise. Und der versucht aus seiner Perspektive, diese Perspektive real anfassbar zu machen. Und einem zweiten Teil, wo wir in Gruppenprozessen diesen Prozess selber initiieren, anstoßen und gemeinsam weitertreiben und dieses Erleben, dass Evolution etwas ist, das man nicht von außen sich ansehen kann, sondern dass man nur als Evolution betreibender, als Evolution entfaltender wirklich wahrnehmen kann, dass das eine reale Wahrnehmung wird. Und das Kernstück würde ich wirklich sagen, und da interessiert mich auch, wie du das erfahren hast, sind diese Prozesse, wo wir in diesen Gruppen versuchen, Bewusstseinsevolution als eine lebendige Realität im Dialog gemeinsam zu erfahren, aber auch gemeinsam zu tun.
Ja, das ist schon für mich eine sehr spannende Erfahrung gewesen in diesen Gruppen, aber eben auch das, also man schweigt ja dann immer noch außerhalb, aber in den Gruppen gibt es dann eben ein Gespräch mit einer bestimmten Aufgabenstellung und der Kontext, aus dem ich da drauf schaue, also sozusagen jede Bewusstseinsform hat ihr Weltbild. Und unser Bewusstsein als abgetrennte Menschen bringt eben dieses Weltbild einer fertigen, abgeschlossenen, benutzbaren Welt hervor. Mhm. Und die Entwicklung eines Bewusstseins hin, das würde ja jetzt, oder das besteht ja, das ist sozusagen die Aufgabe, die Bewusstseinsverfassung, dass dieser Kanal in das Innerste der Welt weitungsfähig ist, die mitzunehmen. Und das ändert natürlich das Weltbild. Und davon, weil dann die Welt nicht mehr eine nur äußere und fertige ist, sondern weil sie viel mehr als Prozess erscheint und ich auch viel mehr als Teil. Ja. Und das findet irgendwie in diesen Gruppen auf eine Weise statt, wo man da schon zu einer unmittelbaren Erfahrung kommt. Sind es ganz enge Themen. Also man schaut eben, wie ist dieser Bereich, der heißt dann bei Enlightened Next das authentische Selbst und wie verhält er sich zu dem Teil, wo ich eben Einzelwesen bin, zu dem Ego. Und da redet man dann 3 Tage, 1,5 Stunden in der Gruppe, aber eben nicht drüber, sondern in einer Haltung, wo man immer mehr versucht, tatsächlich dieses authentische Selbst zur Geltung zu bringen. Und das konfrontiert einen dann natürlich mit dem Ego. Und insofern ist das auch nicht bequem. Mhm. Aber wenn das dann, wir waren immer so 25 in den Gruppen, die ganze Gruppe da wirklich dran arbeitet, dann merkt man, dass innerhalb dieses Gespräches tatsächlich eine andere Bewusstseinsform und damit auch ein anderes Weltbild anwesend ist. Oder sagen wir mal zumindest ahnbar ist. Wo der Input, den ich gebe in die Welt, eine ganz andere Bedeutung hat. Wo ich zum Beispiel draußen bleibe, wenn ich mich nicht beteilige. Das ist eine ganz entscheidende Erfahrung. Man kann da nicht dabei sitzen und zugucken. Also dieses Zuschauerbewusstsein, das wird ganz schnell ausgehebelt. Sondern ich komme eigentlich, bin nur dabei, wenn ich wirklich mich beteilige, wenn ich mich reinstelle in den Prozess, wenn ich den Prozess zu meinem mache. Und da wird man ja dann schon auch wirklich ermahnt und gefordert und manchmal auch zum Nachsitzen geschickt. Ich erinnere mich, dass wir dann einmal, es wurde dann immer berichtet aus den Gruppen, auch im Plenum, und da hatten wir dann eine schwierige Sitzung und waren irgendwie hängen geblieben. Und dann mussten wir also abends nach der Abendmeditation danach sitzen, weil das irgendwie nicht egal ist, ob man den Schritt macht oder nicht. Also man steht da auch, man kann sagen, unter einem gewissen Druck. Den muss man aushalten wollen, aber dadurch kriegt man auch die Möglichkeit, wirklich eine Ahnung, eine Erfahrung davon zu kriegen, wohin geht es eigentlich mit dieser Bewusstseinsentwicklung. Und wenn man jetzt sich das extrapoliert, das sozusagen das immer weitere Kreise zieht, dann merkt man, dass die Welt eine andere wird. Und das ist Evolution.
Aber da möchte ich gerne nachfragen, inwiefern merkt man, woran, dass die Welt wie eine andere wird? Was heißt das? Was wird anders?
Ja, also das habe ich eben schon ein bisschen versucht. Das Getrenntsein wird anders. Das Aufeinanderbezogensein wird anders. Die Verantwortung wird anders im Beteiligtsein an diesem Weitergehen, an der Schwelle, wo man eigentlich den Eindruck hat, da geht's nicht weiter. Ja, in gewisser Weise auch das Angeschlossensein an eine höhere Dimension kriegt eine völlig andere Erfahrungswert. Man merkt irgendwie, wer angeschlossen ist und wer gerade kämpft. Und das ist großartig, damit zu arbeiten und auch daran aufmerksam gemacht zu werden. Und insofern, also es ist ein Labor, man macht einen Anfang. Diese 25 Menschen kreieren in der Zeit, wo sie zusammen sind, eine Welt, die anders ist. Aber jetzt wäre natürlich dann, kann man weiterfragen, also was wird jetzt da draus? Wie geht es raus aus dem Hotel in der Toskana und aus dem, was wir mitnehmen? Wie wird daraus wirklich Kultur? Ja.
Nee, das ist letztendlich dann die Frage, auf die alles rausläuft.
Ja.
Und ich möchte auch auf diese Frage noch zurückkommen, würde aber vorher gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil du hast am Anfang deines Statements einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand und den ich mir auch hier notiert habe, wo du gesagt hast, jedes Bewusstsein hat sein eigenes Weltbild. Und ich glaube, in diesem Satz steckt unheimlich viel, wenn man sich den genauer ansieht. Weil normalerweise macht man nicht unbedingt diese Verbindung zwischen Bewusstsein und Weltbild. Dass ein bestimmtes Weltbild aus einem bestimmten Bewusstsein kommt. Und so wie ich dich verstanden habe, und es entspricht auch meinem eigenen Verständnis dieses Prozesses, wenn ich ein bestimmtes Bewusstsein einer getrennten und allein getrennten Ich-Identität habe, die nur aus diesem Punkt der Trennung auf die Welt blickt, sieht die Welt auf eine bestimmte Art und Weise aus. Mhm. Ganz einfach gesagt, die Welt ist ein Gegenüber.
Ja.
Da ist ein getrenntes Ich und die Welt ist ein Gegenüber.
Ja.
Wenn sich das Bewusstsein, und da spielen eben auch der erste und der zweite Teil dieses Retreats Hand in Hand, wenn sich dieses Bewusstsein weitet und dieses Ich-Verständnis nicht mehr auf diese Trennung beharrt, ist auch dieses Gegenüber nicht haltbar.
Genau.
Und zu sehen, wie aus dieser anderen Bewusstseinshaltung die Welt sich und das Weltbild sich buchstäblich verändert, weil aus einem Gegenüber etwas anderes wird.
Genau. Und so von anthroposophischer Seite hat man da ein gewisses Training, weil Steiner eben sehr eindrucksvoll solche anderen Bewusstseinsformen und Weltbilder beschreibt. Mhm. Also da gibt es in der Geheimwissenschaft im Umriss, das ist so in gewisser Weise ein Hauptwerk, ein Kapitel über die Evolution, und da beschreibt er die Evolution eben als Bewusstseinsgeschichte. Und wie er das beschreibt, taucht man immer in dieses zugehörige Weltbild ein. Und er beschreibt es eben auch so, dass, und das ist für mich eben eine starke Verbindung zu Enlightened Next, dass eben der Vegetationskegel der Evolution, also da, wo die Sache wirklich vorangeht, das ist eben die Bewusstseinsentwicklung. Ja. Das ist nicht die Materie. Und das sind auch nicht irgendwelche Götter, die das Mutterseelen alleine ohne den Menschen machen, sondern das ist eben da, wo wir unser Bewusstsein entwickeln. Und aus der Anthroposophie hat man da, kann man jedenfalls sozusagen Anschauungen haben, wie sich das bis heute entwickelt hat. Und das ermöglicht es einem auch, dann sozusagen in diese andere Bewusstseinshaltung, ja, wie wiedererkennend dann einzutauchen. Wobei ich eben dabei in Enlightened Next schon eine besondere Art erlebe, wie das gepflegt wird, wie das gemacht wird und welche Dichte das dann tatsächlich für so 10 Tage kriegt, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist in einer, man steht zumindest am Rand dieser anderen Bewusstseinsverfassung und einer anderen Welt, wo wir eben nicht getrennt sind. Genau, das ist das Entscheidende.
Und ich glaube, du hast es vorher auch mit dem Wort Labor und mit dem Wort Eintauchen schon gut umrissen, weil die Absicht dieses Retreats, die Absicht, mit der wir diese Arbeit machen, ist natürlich gerade deswegen, weil wir hier einen Raum schaffen, wo Leute für 10 oder 20 Tage sich ganz ausschließlich und das noch dazu mit einem Kreis von Menschen, die an den genau gleichen interessiert sind, sich dem aussetzen können, hier eine Kraft, ein Momentum entsteht, in der dieses Bewusstsein, in der man in dieses Bewusstsein eintauchen kann, das eine bleibende Erfahrung wird. Weil indem ich einmal wahrnehme, und zwar nicht nur flüchtig wahrnehme, sondern auch mit einer gewissen Intensität wahrnehme, dass ich diese Welt aus dieser anderen Perspektive anders wahrnehmen kann und mich deswegen auch anders auf die Welt einlassen kann, das erlaubt mir, meinen Entscheidungshorizont radikal zu erweitern, weil ich habe auf einmal eine neue Option. Da ist eine Tür und durch die Tür kann ich durchgehen. Ja. Einfach indem ich gesehen habe, Moment mal, die Tür, ich habe eine intensive Erfahrung, dass es hinter dieser Tür eine Offenheit gibt. Und dass man hier durchgehen kann. Und das nimmt die eigene Lebenspraxis noch nicht vorweg. Aber es erhöht einfach das Entscheidungspotenzial. Und stellt mich dann natürlich, und dann kommt noch die ganze Frage dazu, wie ernst ist mir so etwas? Weil dann die Frage ist, wie sehr ist das etwas, in das ich mich hineinlehnen möchte, um hier aus einer neuen Lebenspraxis eben auch eine andere gemeinsame Bewusstseinskultur gemeinsam zu entwickeln, nicht nur auf einem Retreat und wie das dann in all den Fällen aussehen mag. Aber allein indem hier als Katalysator eine Laborsituation versucht wird, einfach gemeinsam bewerkstelligt zu werden, wird etwas in unserem Bewusstsein als möglich markiert, was ein Anfang von was ganz Neuem sein kann.
Ja. Und man kriegt auf dem Retreat sozusagen die Möglichkeit, da wirklich einen Schritt reinzutun. Und übrigens auch ohne, also man kann den dann auch hinterher wieder rauftun, dass, wenn man das will.
Yeah.
Und man kriegt auch ein bisschen Übung in den, ja, mit den Unbequemlichkeiten, die das hat. Weil es gibt eine total begeisternde Seite und es gibt einfach eine Seite, wo man wirklich gefordert ist. Und da hat man Gesprächspartner für und Menschen, die in ähnlicher Situation sind und da auch kämpfen und weitergehen. Und das kann natürlich eine tolle Unterstützung werden, wenn man die sich dann sucht.
Exakt. Weil so ein Retreat hat natürlich nur eine bestimmte Funktion. Und vielleicht ist das mit dem Wort Katalysator auch am direktesten umschrieben. Aber ein Katalysator ist natürlich nur dann wirklich eine Funktion für etwas, wenn eine Funktion für etwas ist, nämlich für eine andere Lebenspraxis. Aber das, was wir in den Leiten Next, auch in den Leiten Next Deutschland, einfach mit unseren Seminaren und unseren verschiedenen Angeboten und auch mit diesem Webcast-Programm versuchen, ist die Kraft und die Strömung, diese Bewusstseinsströmung, die aus so einem gemeinsamen Erfahrungsgrund kommt, auch gemeinsam kultivieren zu können. Ich glaube auch vieles, was die Kraft dieser Webcast-Sendungen ausmacht, ist direkt verbunden mit den Leuten, die auch hier das trainiert haben und trainieren. Und da ist ein zentraler Bestandteil, das auch einfach mal intensiv zu trainieren, um es mal auf diese Metapher zu bringen, um es dann im Leben auch in einer breiteren Form integrieren zu können und dann auch die Frage zu stellen, okay, was heißt das in den verschiedenen Situationen, in denen wir leben, in denen wir Kultur leben, in der wir versuchen, neue Antworten auf die Fragen des Lebens zu finden.
Ja, und da würde ich gerne noch eine Sache noch mit reinbringen. Für mich auch eben auch aus meiner anthroposophischen Perspektive, was mich da auch sehr interessiert. Also Steiners Meditationsansatz ist ja so, dass er eigentlich in der Welt oder in den Kräften der Welt versucht, diesen Eintritt in diese höhere Welt zu finden. Und wenn das treibt er dann immer weiter und das treibt er im Grunde bis dahin, dass dann Anschauungen zum Beispiel über den jungen Menschen entstehen. Also er schaut den Menschen an, wie ist er heute, und dann kommt er zu Anschauungen über den jungen Menschen, aus denen sich eine Pädagogik entwickelt oder eine Medizin entwickelt, über den kranken Menschen oder eine Landwirtschaft entwickelt, über die Anschauung, dass eben die Erde auch mit dem Kosmos verbunden ist. Und das ist ja dann für die anthroposophische Bewegung unheimlich wichtig gewesen, dass Kultur schaffend wurde. Und die Waldorfschulen und die anthroposophische Medizin und den biologisch-dynamischen Landbau gibt es bis heute. Und die sind heute nicht mehr unbedingt immer ganz vorne an der Entwicklung, aber das sind sie lange gewesen. Bis in die 80er Jahre waren die bahnbrechend für alternative Pädagogik, für den ganzen Biolandbau, für die alternative Medizin waren die Anthroposophen vorne dran. Also da ist sozusagen, da sind aus dieser anthroposophischen Meditation und Forschung wirklich Konzepte und Ansätze und Ideen und Fähigkeiten entstanden, um Kultur zu schaffen. Und das ist immer für mich die Frage, wie wird das mal bei Enlighten Next sein? Wie wird dieser Übergang in eine wirkliche Kulturveränderung, in eine Gesellschaftsveränderung, in eine politische, in eine gesinnungsmäßige und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer Welt leben, die nicht veränderungsbedürftig wäre. Wie wird es gehen? Also wie wird das Labor dann wirklich zur Kulturentwicklungskraft? Da denke ich auch immer, wir haben da vielleicht viel Potenzial zusammen, dass man da wie von zwei Seiten sich auch gegenseitig vielleicht unterstützen könnte. Aber das ist für mich sozusagen neben allem, was ich wirklich spannend finde, das hat man sicher auch gemerkt, jetzt schon auch eine Frage, wie wird das wirklich kulturwirksam? Und welche Rolle spielt dabei, kann dabei so ein anthroposophischer Weg
Absolut.
spielen?
Ja, nee, da kann ich auch nur zustimmen. Und natürlich würde das jetzt auch den Rahmen dieser Sendung sprengen, weil das Stoff zumindest für einige Sendungen ist, dem Thema nachzugehen. Aber die Schnittstelle, die du angesprochen hast, ja, und auch so, wie du es bezeichnet hast, nämlich schlicht und einfach, dass wir hier auch voneinander lernen können. Weil das hier sehr viel einfach an Praxis entwickelt wurde, die, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr überall die Vorreiterrolle sein mag, aber die unheimlich viel erreicht hat, das kann selbst der schärfste Kritiker ja nicht verleugnen. Und gleichzeitig zu sehen, dass der Schwerpunkt, der mit Endokoren und mit diesem Ansatz, Bewusstseins- und auch Kulturentwicklung aus dieser inneren Freiheit in diesen Bewegungsimpuls zu tragen. Dass hier ein Ansatz ist, der eine radikal neue Kraft auch aus dieser Radikalität bezieht. Und wie die zwei Dinge sich aufeinander beziehen und entwickeln, ich glaube, es weiß noch niemand. Und natürlich gibt es in Anfangsstadien Dinge, die wir versuchen und die wir ansetzen, aber das ist alles nicht mehr als in Anfängen. Aber dass hier ein Impuls da ist, der eine unheimlich tiefe Kraft besitzt, einfach weil er in dieser Freiheitsdimension ansetzt und weil er Kultur als etwas real Gegenwärtiges, Geistesbewusstseinskultur als etwas Gegenwärtiges erfahrbar und praktizierbar werden lässt. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und das ist auch das, was wir mit diesen Retreats versuchen.
Eben, und da haben wir einfach was gemeinsam. Ja. In unserem Anliegen haben wir wirklich was. Ich finde immer, wir liegen auf der gleichen Wellenlänge.
Ja, es ist auch kein Zufall, dass wir diesen Dialog jetzt schon über Jahre führen und dass es hier auch ein gegenseitiges Lernen und Befruchtung gibt. Und ich glaube, wenn man evolutionäre Bewusstseinskultur ernst nimmt, kann man es ja nicht anders machen, als auch, dass man einfach aneinander sich weiterentwickelt.
Ja.
Vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt, um unser Gespräch auch für unsere Hörer und Hörerinnen aufzumachen.
Ja.
Und ich sage, wie immer an dieser Stelle, zuerst einmal die Telefonnummern durch, mit denen man sich hier bei uns im Studio einwählen kann, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für Deutschland ist das die Telefonnummer 0234 543 98 10. Für Österreich 01 26 505 40. Die Schweiz 044 595 90 30. Der für alle drei Länder gleiche Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32. Die Raute-Taste. Wie immer die Bitte, die Telefone sind in der Grundschaltung auf stumm geschaltet, damit wir die Leitung möglichst nebengeräuschfrei halten können. Das heißt, wenn Sie sich ins Gespräch einbringen wollen und den Zugangscode gewählt haben, dann noch zusätzlich die Stern 6-Taste drücken. Damit ist Ihr Telefon freigeschaltet. Und dann bitte nach dem Gespräch wieder auch die Stern 6-Taste drücken, um das Telefon wieder stumm zu schalten, um möglichst unsere Qualität auf einem hohen Niveau erhalten zu können. Zusätzlich gibt es wie immer auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier zu beteiligen. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Und ich denke, dass wir die Umschaltung schon bewerkstelligt haben. Und die Frage, ob schon jemand in der Leitung ist, der sich hier in dieses Gespräch mit einbringen möchte.
Ja, ich möchte gerne der Anna-Katharina sehr danken für die Klarheit dieser ganzen Darstellung. Und ich teile mit ihr die Liebe zur Anthroposophie und zu den Leitenex und fand es wunderbar, wie du das dargestellt hast, dass wir in der Ausrichtung eins sind. Und mich würde sehr interessieren, einen Schritt zurückzugehen, in dem ersten Punkt, wo du über das Retreat gesprochen hast und diesen Punkt der Weitung des Ich so klar ausgedrückt hast, weil, also ich kenne viele anthroposophische Freunde, die, sage ich mal, die Angst haben oder ist denen etwas suspekt, gibt es da ein Risiko? Inwiefern ist diese Art von Arbeit, ist es eine Ich-Aufgabe? Also inwieweit sind da konkrete Gefahren für die für die Persönlichkeitsstruktur. Wie siehst du das als jemand, der sich in dem Bereich so gut auskennt?
Ja, also Steiner hat eben immer an sozusagen an dieser Stelle noch einen Inhalt gehabt, der diese Verbindung vermittelt. Also einen tief spirituellen Inhalt, zum Beispiel Licht und Wärme als Bild für Erkenntnis und Liebe. Und da ist sozusagen immer noch wie was, wie etwas zwischen meinem abgeschlossenen Ich und dem Weltganzen, was als Meditationsinhalt sozusagen die Verbindung schafft. Und ich habe einfach den Eindruck, also wir sind jetzt 100 Jahre später, dass es eine Bereicherung ist, auch diese direkte Verbindung zu üben. Und was eine Gefahr ist, glaube ich, ist, dass man wie soll ich das jetzt beschreiben, dass man sich verlieren könnte. Dass man sich verlieren könnte und nicht mehr zurück will. Also jetzt mal ganz extrem gesagt. Tom hat mal gesagt, es gibt ja auch Meditations-Junkies. Also in so eine Lage zu kommen. Und das ist einfach, wie bettet man das sozial ein? Ne? Wie ist das eingebettet? Also individuell besteht diese Gefahr. Aber man sitzt ja nicht alleine auf einer einsamen Insel und macht das. Und die andere Seite ist sozusagen der Fanatismus. Das ist auch eine große Gefahr, die da drin steckt. Dass ich meine, das muss jetzt die ganze Welt sofort nur so machen. Also ich glaube, in die Richtung würde ich da aufmerksam sein. Habe ich aber den Eindruck, dass man das bei Enlighten Next ist, und ich habe umgekehrt den Eindruck, dass diese Gefahren auch bei der anthroposophischen Art von Meditation nicht automatisch gebannt sind.
Es gibt von Ken Wilber einen Satz, der zu den Lieblingsausdrücken für mich gehören, weil sie so viel erklären in einem ganz kurzen Begriff. Er spricht in verschiedenen Zusammenhängen von der Prä-Trans-Verwechslung. Und diese Prä-Trans-Verwechslung, die sowohl auf den menschlich-rationalen Bereich als auch auf den Bereich unserer Individuation angewandt werden kann, ist, dass wir einfach, wenn wir sehen, dass unsere Individualität auch transzendiert werden kann in einer Erfahrung von Nichtgetrenntheit, dass das eine Regression etwas sein kann, wo ich das Ich sausen lasse, oder wo ich das zwar transzendiere, aber auch inkludiere. Das heißt, Trans ist ja nur insofern trans, als es das, was vorher als kulturelle Leistung erbracht wurde, beinhaltet, nämlich unsere Individualität. Und der große Unterschied zwischen einer vormodernen, tribalen, clanhaften, nicht-ichthaftigkeit und einer wirklichen spirituellen Transzendenz ist, dass hier ein starkes Ich die Verantwortung dafür übernimmt, dass letztendlich die Welt eine nicht getrennte ist, aber ich gleichzeitig auch diese Verantwortung, die ja nur vom Individuum getragen werden kann, nicht aufgebe. Und dieses Reif, sich der Tiefe der Transzendenz wirklich stellen, ist eine Voraussetzung, um auch hier verantwortungsvoll umgehen zu können. Weil sonst, es gibt Meditationsjunkies und es gibt Menschen, die tiefste Einheitserfahrungen schlicht und einfach auch dazu missbrauchen, nicht auf die Welt zurückkommen zu wollen. Es gibt eigentlich keine menschliche Erfahrung, die nicht missbrauchbar ist, auch die tiefsten nicht. Und insofern ist die Seite unserer Eigenverantwortlichkeit eine Seite, die immer mitbetont werden muss, weil nur daraus kann wirklich ein positiver Kulturimpuls ermöglicht werden.
Ja, und es gibt vielleicht noch einen dritten Aspekt, das ist, dass eben man, wenn man versucht, sich frei zu machen von diesen Erdenanteilen, die eben auch sich sträuben.
Das ist wahr.
Und das kann einen schon in innere Not bringen. Und deswegen ist, glaube ich, eben wichtig, dass in einer Gemeinschaft, wo eben stark meditiert wird, auch soziale Formen gefunden da sind, wo man darauf guckt.
Stimmt, ja.
Also schafft man eine Kultur, in der ich als jemand, der mit meinem Ego kämpft, angeschaut werde, aber auch als solcher unterstützt werde? Oder schaue ich da weg und sage, ach Gott, das wird schon vorbeigehen?
Also wie gestaltet man das, dass sozusagen diese Übergangssituation, die Klippen hat und die unbequem ist, dass man da wirklich weiterkommt? Und da spielt, glaube ich, das Soziale eine große Rolle. Dass man in einer Umgebung ist, die das in der richtigen Weise fördert.
Ja. Die entscheidende Rolle. Da hast du absolut recht. Weil erst in einem sozialen gemeinsamen Ganzen, das gleichzeitig aber auch ein sehr bewusstes gemeinsames Ganzes sein muss. Wir reden nicht von, man kann ja auch, auch Nazis bilden ein Ganzes. Ja. Wir reden von einem Ganzen, das wirklich eine verantwortungsvolle, hohe Bewusstheit der evolutionären Dimension dieser Welt hat. Wenn man sich in dem begegnet, kann man aus dieser Verantwortung eigentlich auch gar nicht anders, als auch sich gegenseitig hier reflektieren. Und das ist etwas, das kann nur auf diesem Bereich des Miteinandergeschehens, das kann ich auf dem Meditationskissen nicht leisten.
Ja.
Es braucht dieses Miteinander, um gemeinsam diesen evolutionären Impuls der Welt als Kulturimpuls zwischen uns, als zwischenmenschlichen Impuls freizulegen. Und nur in dem Bereich wird sichtbar, wo ich dem mit meiner persönlichen Kraft dienlich, förderlich bin oder wo ich dem im Wege stehe.
Also es sind sozusagen drei Schichten. Meine eigene Verantwortung, dann die soziale Umgebung und dann ist auch noch eben jemand da, der die Maßstäbe setzt. Steiner oder Andrew Cohen oder sonst vielleicht noch jemand. Na, also diese Orientierung spielt eine Rolle, das soziale Feld spielt eine Rolle, wenn man das braucht und nutzen will und dessen Anregungen aufnimmt und
natürlich die Eigenverantwortung, dass man sich da auch selber nicht überfordert, aber auch nicht träge wird.
Exakt. Okay, vielleicht nochmal auch die Frage an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht möchte sich noch jemand in dieses Gespräch mit einbringen. Die Leitungen sind offen.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, also ich fand es ganz toll, wie Anna-Katharina über ihre Erfahrungen berichtet hat und ich habe mich da auch wiedergesehen im Retreat und ich möchte dazu noch hinzufügen, also was mich so beeindruckt hat und was mir geholfen hat, diesen Raum zu betreten, ist, dass auf der einen Seite die intensiven Erfahrungen, die ich mit den Leuten machen konnte, also das war für mich eigentlich Bedingung, dass es ein Prozess ist, den kann ich nicht alleine machen. Und gleichzeitig die Anleitung von Menschen, die in ihrer Erfahrung schon viel weiter gegangen sind als ich. Und da bin ich in meiner Autonomie gefordert, aber gleichzeitig auch fühle ich die Unterstützung von erfahrenen Menschen, sodass es eigentlich gar nicht passieren kann. dass ich da abstürze oder wie sie es beschrieben hat. Mhm. Und das war also für mich sehr eindrücklich, vor allen Dingen durch diese gemeinsame Absicht und diese gemeinsame Ausrichtung und immer an diesem Punkt, an dieser Grenze zu sein, zu dieser neuen Kultur, in diesem Bewusstseinsfeld mich zu bewegen, das war eine überwältigende Erfahrung. Und ja, ich bin ganz aufgeregt, wenn ich nur dran denke, was alles implizierte, das war die Freude und die Weite und die Größe zu erfahren und gleichzeitig auch die gemeinsame Anstrengung. Das war unglaublich motivierend.
Anna-Katharina, möchtest du da direkt drauf eingehen?
Ja, es sind diese beiden Seiten. Ne? Es hat was unheimlich Motivierendes, was Ermutigendes, was Lichtvolles und es wird eben zugleich der Schatten, mit dem man es dabei zu tun kriegt, eben nicht aus den Augen verloren. Und das gibt dem Kraft.
Mhm. Genau, und diesen Schatten auch nicht, dass man den auch spüren kann, dass man den nicht alleine hat. Das, ja. Also auch die Erfahrung zu machen, dass es nichts Persönliches ist. Ja. Das ist unglaublich unterstützend, dass man tatsächlich die Erfahrung macht, dass selbst dieser Schatten nicht persönlich ist und dass auch und dass die Weite und die Größe und diese Inspiration und die Freude an diesem Prozess, dieses Prozesserleben, dass es nichts Persönliches ist. Das war eigentlich das Ausschlaggebende und das Besondere.
Nee, absolut. Ich möchte gern hier auch noch einen zusätzlichen Aspekt mit reinbringen, der gerade mit dem, was ihr hier angesprochen habt, zu tun hat, aber auch mit dem Satz, den ich schon vorher mal zitiert habe von dir, Anna-Katharina, wo du gemeint hast, jedes Bewusstsein hat sein eigenes Weltbild. Weil ein Teil der Kraft, die an so einem Retreat sich bilden kann, besteht meines Erachtens auch darin, dass wir sehen, dass das Bewusstsein, aus dem wir kommen, nicht nur ein Weltbild kreiert, sondern aus dem Bewusstsein, aus dem ich komme, aus dem wir kommen, entscheidet, auf welchem Punkt wir menschliche Beziehungen miteinander knüpfen. Das heißt, wir können miteinander Beziehungen knüpfen und Begegnungen finden auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wenn Menschen ganz bewusst und auch bemüht darum sind, auf einer hohen Ebene miteinander eine Beziehung zu pflegen, entsteht aus diesem Gemeinsamen etwas, das eben aus dieser gemeinsamen Anstrengung kommt. Und wenn das gelingt, ist ein höherer Kulturimpuls direkt wahrnehmbar. Aber das funktioniert nur mit Miteinander. Das kann keiner alleine machen. Es funktioniert nur, weil eine Anzahl von Menschen sich entscheidet, auf dieser Ebene miteinander in Beziehung zu gehen, die nicht die gewöhnliche ist.
Ja, und man kann sich eben ewig als getrennte Wesen begegnen. Ne?
Ja.
Und das ist eine bestimmte Art. Das ist eben auch eine Kultur, wie man sich da begegnet. Und man begegnet sich eben anders, wenn man anfängt, ungetrennt oder ungetrennter sein zu wollen.
Ja.
Eine wichtige Erfahrung in dem Zusammenhang ist ja auch, dass man eben merkt, dass man da in einem gemeinsam übergeordneten Bewusstseinsfeld steht, aus dem sozusagen jeder spricht, ne, wo man irgendwie merkt, es spricht gar nicht jeder einzeln, sondern man kreiert da wirklich einen gemeinsamen Prozess. Und das hat Steiner ja auch versucht, mit eben diesen Schilderungen der geistigen Welt, über die Anthroposophen ja dann eben die haben das versucht, über diese Inhalte zu machen. Ja. Das fällt mir jetzt gerade so auf, ne, dass in der Anthroposophie ist das immer durch einen Inhalt vermittelt und bei Enlighten Next ist es unmittelbarer. Und dadurch ist es auch anspruchsvoller in gewisser Weise und ja, fordernder.
Es ist auch unmittelbarer in dem Sinn, dass es durch Beziehung vermittelt ist. Und Beziehung auf den verschiedenen Ebenen, die du und die Vorrednerin auch hier angesprochen haben, weil das einerseits diese Sozialbeziehung, das Miteinander in diesen Gruppen ausmacht, aber auch die Beziehung mit jemandem wie Andrew Cohen, der hier etwas ganz Bestimmtes hält von seiner Perspektive, von seinem Bewusstsein und hier sich dieser Perspektive auszusetzen, ist natürlich in sich schon was unheimlich Katalytisches. Und die Kraft eines Retreats besteht auch darin, sich eine andere Perspektive auszusetzen und einfach zu sehen, was entsteht im Dialog zwischen diesen Perspektiven, wenn man diese Perspektiven wirklich einmal zulässt und wahrnimmt, dass hier vielleicht auch eine weitere Perspektive sichtbar wird, die jemand reinbringt.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was auch sehr provozierend sein kann, auch für das eigene getrennte Ich sehr provozierend, nämlich die Annahme und vielleicht die begründete Annahme, dass jemand eine höhere Perspektive mit reinbringt und dass die real ist. Und dass das nicht nur eine intellektuelle Vorstellung ist, sondern auch eine wahrnehmbare Realität, die auch in diesem Miteinander einen klaren Unterschied setzt.
Ja, da sind die Formen bei Enlighten Next wirklich ganz anders, als wie ich das aus der Anthroposophie kenne.
Absolut.
Ich glaube, da ist noch jemand, ist noch eine Frage, kann das sein?
Ich frage mal nach, ist da noch jemand, der sich hier einbringen wollte? Wenn das gerade mündlich nicht der Fall ist, dann würde ich gern noch eine der E-Mail-Fragen, die uns erreicht haben, hier mit einbringen wollen. Der Hörer fragt, ihr habt davon gesprochen, dass so ein Retreat ein Katalysator für Bewusstseinsevolution ist. Also ein kulturschaffender Prozess. Also ist das nicht eine Veranstaltung, wo man nur in sich geht, sich abwendet, sondern im Gegenteil, als eine Umzubewegung im Bewusstsein gemeinsam schöpferisch wird. Das hört sich radikal neu an und scheint Transformation neu zu definieren. Transformation von selbst und von Kultur fallen in eins. Ist das so?
Der hat genau verstanden, worüber wir geredet haben.
Würde ich auch zustimmen. Genau dieses, der letzte Satz auch, Transformation von Selbst und Kultur fallen in eins. Ich meine, das ist auch sehr schön formuliert, weil zu sehen, allein diesen Satz als wahr annehmen zu können, bedarf es eine Wahrnehmung, dass es möglich ist, dass Menschen zwar Individuen sind, aber gleichzeitig nicht getrennt voneinander. Dass unsere Individualität und unser Gemeinsames ein Spannungsfeld sind, das eins ergibt. Und es ist das Spannungsfeld, das wirklich Kulturentwicklung und Bewusstseinsentwicklung ausmacht.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Und das ist auch für mich eine schon tiefe Erfahrung gewesen, das eben deutlicher vielleicht zu erleben, als ich das vorher erlebt hatte. Also nicht, eben aus der Anthroposophie kann man das wissen und kann sich da auch gedanklich und willentlich mit verbinden. Und hier und da findet man Ansätze, wie das wirklich gehen könnte, was das wirklich genau heute heißen könnte, 100 Jahre später. Und da ist mir durch Enlighten Next schon deutlicher geworden, wie, was das wirklich ist, diese gemeinsame Entwicklung von Bewusstsein und Kultur.
Wenn ich das auch als sehr schönes Schlusswort für unsere Sendung hier so nehmen darf, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank, Anna-Katharina, dass du die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
Gerne.
Ich möchte ganz kurz auch den Augenblick noch dazu verwenden, hier auch in eigener Sache zu sagen, dieser Retreat findet auch diesen Sommer wieder statt. Und zwar im August bei Florenz in der Toskana. Und wer sich dafür interessiert, findet auf unserer Webseite alle Informationen, die man dafür braucht. Wir freuen uns sehr, Sie dort oder bei unserer nächsten Sendung, nächste Woche hier, wieder am Donnerstag bei Radio Enlighten Next, begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Ich danke.